verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 17. Juli 2008 ist Werner Levin. Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, immer am ersten Donnerstag des Monats und Mitte des Monats senden wir für Sie die Esperanto-Welle über NB Radio Treff 88,0. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer Esperanto-Welle. Wir, das ist die Redaktionsgruppe des Esperanto-Vereins Neubrandenburg und wir sind heute für Sie auf Sendung mit unserem Thema. Wir haben ja mal einmal im Monat eine Themensendung. Unser heutiges Thema ist die Esperanto-Weltorganisation, abgekürzt die UEA. Aber bei der Begrüßung habe ich noch ganz vergessen, wer hier im Studio ist. Wir sind vollzählig heute. Im Studio sind heute René und Werner alle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Ja, Werner, unser Thema UEA. Wo sitzt denn überhaupt die UEA? Was ist das? Wo sitzt sie?
Ja, das ist eine Abkürzung erst einmal. UEA heißt Universala Esperanto Asocio. Der Sitz ist derzeit in Rotterdam, in dem Königreich der Niederlande. Der Weltbund war mal in der Schweiz, mal in London, ist jetzt seit nach dem Zweiten Weltkriege, ist der Sitz in Rotterdam. Und wenn man sagt, der Weltbund, muss man sich vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Esperanto-Freunde auch im Weltweiten sind, backen nur ganz kleine Brötchen. Unser Sitz ist nichts weiter als ein wunderschönes Haus in einer Straße in Rotterdam. Und dieser Sitz ist eben nur die Koordinierung, die Verwaltung der Finanzen und so weiter. Aber wir werden im Einzelnen noch darauf kommen.
Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Was macht denn eigentlich den Esperanto-Weltbund? Wozu brauchen wir den?
Ja, der aktuelle Esperanto-Weltbund, wir nennen das ja immer UEA, als Abkürzung, der hat eigentlich folgende Aufgabe. Erst einmal die Zusammenführung, die Koordinierung der im Weltbund organisierten Landesverbände. Da sind also, ich sage mal, etwa 100 verschiedene Landesverbände weltweit vertreten, die ihre Repräsentanten entsenden in den Weltbund. Und zwar ist das eine Art Parlament, das nennt sich Comitato. Da wird man also hineingewählt von den Landesverbänden. Das ist die eine Ebene. Dann hat der Weltbund noch eine zweite Ebene. Das sind die individuellen Mitglieder. Das ist ein Phänomen aus der Vergangenheit, dass man also nicht nur in einer Organisation, also zum Beispiel im Deutschen Esperanto-Bund, und weil ich da drin bin, bin ich eben auch Gemeinschaftsmitglied im Weltbund, sondern ich kann auch ganz individuell ein Mitglied sein. Das hat dann bestimmte Vorteile. Dazu kommen wir dann noch. So, und diese Delegierten wählen auch Personen in das Comitato. Das Comitato ist begrenzt in der Zahl und es sind eben diese beiden Ebenen, einmal die Landesverbände, die ihre Delegierten entsenden, und die individuellen Mitglieder. Da muss man dann auch kandidieren und muss Unterstützer suchen. Das ist sehr mühselig. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene, das sind die Berufenen. Das sind also ganz berühmte Wissenschaftler, meistens Sprachwissenschaftler, oder Ökonomen oder Politiker, die dann in das Comitato hineingewählt werden. Deswegen hat man Comitatano A, B oder C, die alle bilden dann das Esperanto-Parlament. Aber da sind wir schon gleich an der höchsten Ebene. Ja, Werner, frag mal.
Ja. Ich wollte gerade noch fragen, du hast eben Delegitoi, sozusagen Delegierte erwähnt. Ich habe mal im Jahrbuch des Esperanto-Weltbundes, also im Jahr Libro, auch mal deinen Namen gelesen als Delegito. Hat das direkt was mit der UEA zu tun?
Ja, unmittelbar. Ich bin einmal Mitglied im Deutschen Esperanto-Bund und Kraft dieser Mitgliedschaft bin ich also Gemeinschaftsmitglied im Esperanto-Weltbund. Der sogenannte Delegierte ist, wenn man so will, individuelles Mitglied und sagt dann, wenn er das möchte und wenn man ihn akzeptiert, ich würde auch ein bestimmtes Thema vertreten. Bei mir steht dann ganz bescheiden Basa Laboro, also Basisarbeit. Bei einem anderen steht vielleicht Rechtswissenschaft oder Mathematik oder Musik oder Archäologie oder wo auch immer die Esperanto-Freunde. Und bei René steht was von Rechnerwesen, Computer, also bei jeder so, wie er talentiert ist, aber er muss auch akzeptiert werden. Es ist nicht so, dass jeder sagt, ich bin jetzt der Experte für diese und jene Fachrichtung, sondern man muss das schon exakt belegen.
Ja, aha. Du bist dann also sozusagen in dem jeweiligen Land sozusagen ein Bindeglied oder ein Vertreter des Weltbundes.
Ja, ich unterstehe also nicht in dem Falle als Delegierter, unterstehe ich nicht meinem Landesverband oder meinem Staatsverband, also dem Bundesverband, sondern ich bin eine Einzelperson, die dem Esperanto-Weltbund.
Ein zweites sehr bekanntes Schriftstück in der Esperanto-Bewegung weltweit ist ja auch das Passport, der Passporta-Servo?
Ja, das ist, ja.
Oder das Passport?
Ja, das ist ja ein Esperanto-Wort, Passporta-Servo.
Also ein Dienst, der Dienst.
Ja, ein Dienst. Wir haben ja verschiedene Dienste.
Da stehen auch öffentliche Namen drin. Gehört das auch, ist das der Aufgabe des Weltbundes?
Oder nein, das organisiert die Jugend, aber die Jugend organisiert das für alle Menschen. Werner, da kommen wir dann nochmal.
Ja, da kommen wir später.
Wir bleiben erstmal beim unmittelbaren Esperanto-Weltbund. Wir waren also nun angelangt bei dem wichtigsten Organ, was wir haben, das Parlament. Das nennt sich Comitato. Und das beruft sich oder beruht auf drei Ebenen. Einmal die Delegierten der Landesverbände weltweit, dann aus dem Delegiertennetz weltweit und dann noch einige Einzelmitgliedschaften, die in das Parlament sozusagen berufen werden, aufgrund ihrer außerordentlichen fachlichen Kapazitäten und Kompetenzen. Und das ist das Parlament. Die regieren uns sozusagen.
Gut, ja, wir müssen bei unserem fleißigen Reden hier doch mal eine kleine Pause machen für unsere Hörer und auch für uns. Und René sagt mal eine Musik an.
Ja, da will ich selber hin. Haben wir jetzt von der Vinylkosmos-CD Nummer 1, also schon ein paar Tage her, den ersten Titel von Jomat und Natascha. Der Titel lautet Papaga. Das ist schlicht und einfach ein Papagei. Dann lassen wir den mal plappern. Thank you.
por mí demostra algo muy aparte, don Sedli, apago estas el día como el volcán. ¿Quién emposta que esto murmó hoy?
Liebe Hörerinnen und Hörer, auf NB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Reaktionsgruppe Esperanto-Welle. Wir sind heute bei einem Thema UEA, Esperanto-Weltbund, und Sana, du sagtest gerade etwas vom Parlament. Sicher, wir kennen ja alle Parlamente aus unserem Landes- und aus unserer Bundesregierung. Die sitzen ja sehr lange und in einem großen Haus. Bei der UEA zählt, steht in Rotterdam ja nur ein kleines Häuschen. Das Parlament ist sicher nicht das ganze Jahr da.
Nein, während eines Weltkongresses und in diesem Falle in diesem Jahr, im nächsten Monat sogar, wird das eben in Rotterdam stattfinden. Und dieses Esperanto-Parlament, das sind vielleicht 50, 60 Menschen nur, oder 70, ich weiß es nicht so genau, also nur einige Dutzend, die haben in dieser Woche die Arbeit von einem ganzen Jahr zu leisten. Die kommen wirklich von morgens bis abends zusammen und da wird Punkt für Punkt eine riesen Tagesordnung abgearbeitet. Und dieses Parlament, das Komitato, hört sich so bescheiden an, Komitato, entscheidet in dieser einen Woche, ich habe mal die Zahl der Stunden, die sie zusammensitzen, gelesen, also täglich bis zu 10 Stunden und mehr und mal 7, da kommt was zusammen. Und die entscheiden für das gesamte Jahr alle wichtigen Dinge, die innerhalb des Weltbundes zu regeln sind. Da geht es um sprachpolitische Sachen, da geht es um ganz profane Dinge, wie auch das Geld ist ja wichtig, nicht? Wie wird unser Geld verwaltet, wo setzen wir es ein, das wenige Geld, was dort ist. Aber du fragtest so zwischendurch, das haben die Hörer gar nicht mitbekommen, wieso hat denn der Weltbund so eine komplizierte Struktur? Da gibt es sozusagen die Landesverbände mit ihren Repräsentanten, dann gibt es die individuellen Mitglieder, die durch die Legitoi sich manifestieren und die können wiederum Chefdelegierte haben, das sind also die Hauptdelegierten in einem Land. Es ist, ja, das stimmt, es ist eine Doppelstruktur. Mhm. Der Weltbund hat eine doppelte Struktur. Da gibt es tatsächlich in jedem Mitgliedsland einen Chefdelegierter. In Deutschland ist es der Dr. Schwanzer aus Mainz, der alle Delegierten, sagen wir mal, zusammenhält, die in Deutschland Mitglieder sind im Esperanto-Weltbund, also sowohl für die individuellen Mitglieder, als auch diejenigen, die für ein bestimmtes Fach sich zuständig fühlen. So. Und da gibt es eben beide Ebenen. Das hängt mit der Geschichte des Esperanto-Weltbundes zusammen. Es gab eine große Krise zur Nazi-Zeit und zur Stalin-Zeit und da hat sich der Weltbund gespalten für eine gewisse Zeit, also praktisch von 36 bis 47, knapp 10 Jahre, oder ja, gut 10 Jahre. Und in dieser Zeit gab es einmal einen Weltbund mit einem Sitz in London und einen Weltbund mit einem Sitz in Genf in der Schweiz. Und die wurden aber dann 1947 wieder zusammengeführt. Man hat gesehen, das bringt nichts. Und beide haben also ihre Strukturen in den jetzigen Weltbund damals eingebracht. Und die sind so geblieben und sie haben sich bewährt. Auch wenn es für Außenstehende ein bisschen kompliziert ist, hat sich das einfach bewährt. Sonst hätte man das schon mal abgeschafft. Mhm.
Ja, wer ist denn nun, gibt es da auch bei der Verwaltung oder was, wie heißt das, dass da dann ständig in Rotterdam sitzt, ein Leiter, ein Chef? Ich kann mich noch an den Namen Corsetti erinnern. Ist er jetzt immer noch?
Ja, oder nicht? Nein, Professor Corsetti war ein Italiener oder ist ein Italiener und er war der vorhergehende Esperanto-Weltbund-Präsident. Nein, du musst unterscheiden, in Rotterdam sitzt das Centra Officio, Hauptbüro.
Das Büro, ja.
Das Büro. Das ist nicht zu verwechseln mit Politbüro hier aus unserer sozialistischen Ebene, sondern dieses Centra Officio, das Hauptbüro, hat nur die Verwaltung. Sie haben keine Entscheidungsmöglichkeiten. Die Entscheidungen werden einmal durch das Comitato getroffen und zum Zweiten durch eine Estraro, weil das Comitato, diese ca. 100 Personen, können ja nicht ständig zusammen so viel Geld haben, wir, die dann zusammenkommen. Sondern da wird das dann, gibt es eine Estraro, die ist auch sehr begrenzt. Das sind in der Regel 6 bis 10 Personen. Und diese Estraro kommt regelmäßig zusammen, monatlich, zu Wochenendberatungen. Und diese Estraro untersteht aber dem Comitato, sozusagen
den Parlament. Weil du gerade Estraro sagst, mir fällt jetzt gerade was ganz anderes ein. Wir hatten nämlich mal wie lange ist es her? 4 Jahre, glaube ich, da hatten wir den Deutschen Kongress hier in Brandenburg.
Ja.
Und da hatten wir Besuch von einer Esperanto-Freundin aus Polen, Barbara Pietschak. Die gehört jetzt irgendwie dazu. Ist
ja, die Barbara Pietschak war Chefin der Esperanto-Redaktion. Ja.
In Warschau.
In Warschau, das war eine erst tolle Sache in Warschau. Und diese Barbara Pietschak hat über den Kongress berichtet. Sie hat ja auch, wir waren hier zu Besuch zum Kongress sozusagen, hat Interviews gemacht. Wir haben mit ihr eine Reise unternommen in unserer nahen Umgebung, haben sie also betreut etwa eine Woche lang. Und sie hat auch Gespräche gehabt mit dem Rat der Stadt, mit dem Stadtpräsidenten, mit der Stadtpräsidentin. Nee, da war schon der Stadtpräsident.
Ich hab's,
da war gerade der Wechsel. Da war noch die Frau Brunzendorf.
Sie war ja noch da. Sie hat uns ja noch das Stadtmodell erläutert. Kannst du dich erinnern?
Ja, ja. Na, jedenfalls eine tolle Sache. Ja. Und diese Barbara Pietschak hat aufgehört in Warschau. Das ist auch wieder ein Thema für sich. Und wurde jetzt gewählt. Bei uns im Esperanto wird immer gewählt. Und zwar geheim. Hinein in die Esperaro, also in den Vorstand des Esperanto-Weltbundes. Sie ist eine erfahrene Frau, eine Frau, die Leute kennt, die auch weiß, wie man mit Diplomaten und mit Staatsoberhäuptern umgeht. Und die ist jetzt eben, da sind wir ganz stolz, aus unserem Nachbarland Polen, ist dort eine in der Esperaro, also im Vorstand.
Ja.
Und wie gesagt, nicht verwechseln, das Büro sitzt in Rotterdam und hat zu arbeiten.
Ja.
Von früh bis spät. Und die Esperaro, das ist der kleine Vorstand von etwa 10 Personen, die eben während des gesamten Jahres die Leitung des Weltbundes macht.
Ja. Und der Präsident dieser Leitung, ich fragte ja noch Corsetti, der ist das sicher nicht mehr, das muss ja auch eine bedeutende Persönlichkeit sein, der dann die Umsetzung der ganzen Beschlüsse in der Hand
hat. Ja, der hat dann immer Schuld, wenn irgendwas schief geht.
Ja.
Und wenn es gut geht, hat ein anderer immer die. Das ist so wie im normalen Leben auch. Und er darf auch nicht immer zu neu gewählt werden. Es ist also nicht erlaubt, dass jemand mehr als 2 Wahlperioden je 2 Jahre, muss er abtreten. Nicht? Das ist also nicht wie in Südrhodesien jetzt, dass da dann auf Lebenszeit sich das einbildet. Nein, das wird alle 2 Jahre neu gewählt und wenn er Glück hat, wird er wiedergewählt, wenn nicht, dann eben nicht. Ist auch keine Schande, ganz im Gegenteil.
Wir haben doch nicht gesagt, wer das jetzt ist.
Und der jetzige ist ein Professor aus Indien, Professor Dasgupta. Und das ist also ein Sprachwissenschaftler, der mit jungen Jahren schon mal als Mitarbeiter im Center Officio war. Der war, hat da mal reingeschnuppert schon, als ganz junger Mensch. Das ist ja, die haben ja auch so eine Art Freiwilligentruppe um sich, so eine Art ABM-Leute, die aber dann doch schon große Fachleute sind. Aber ich wollte noch mal was sagen zu den Zusammensetzungen des Vorstandes. Ich sagte, der ist ja klein. Zum Beispiel der Präsident in diesem Falle, Professor Dasgupta. Aus Kalkutta, aus Indien, Bharata auf Esperanto. Dann haben wir einen stellvertretenden Vorsitzenden, der ist zuständig für die Außenbeziehungen. Das ist ein Spanier. Dann haben wir einen anderen Stellvertreter, der ist zuständig für die Kultur, für die Kongresse, für die Erziehung. Das ist Claude Normand. Die kenne ich noch aus der Jugendbewegung. Die kommt aus Luxemburg. Dann gibt es einen Generalsekretär, der ist zuständig für die Information nach außen. Das ist die Journalistin, jahrzehntelange Erfahrung auf diesem journalistischen Gebiet, über die wir schon sprachen, die Barbara Pietschak aus Polen. Dann haben wir einen, der die Finanzen zusammenhält. Ein
Finanzminister, ja.
Und der ist auch zufällig Chef des Esperanto-Weltjugend der Organisation. Die kommt aus Niederlande. Dann gibt es ein Mitglied für die regionale und die Zusammenarbeit der Landesverbände, der ist ein Japaner. Dann gibt es für die fachliche und wissenschaftliche Aktivität jemanden, der kommt aus Chile. Und dann gibt es noch einen Vertreter im Vorstand, der die Jugend nochmal extra repräsentiert. Und dann gibt es noch ein anderes Mitglied, das die Esperanto-Lehrer Organisation vertritt.
Ja,
also eine kleine, überschaubare Truppe.
Aber international zusammengesetzte, aus international bekannten Persönlichkeiten zusammengesetzte
Leitung. Ja, echte Fachleute, ja. Alles. Naja, und nebenbei gesagt, die sprechen natürlich auch nur Esperanto. Ja. Nicht?
Und jetzt machen wir wieder Pause für eine Musik.
Ja, jetzt kommt Jacques Ivan. Ich schätze mal, das ist ein Franzose mit dem Titel Mia Terror. Meine Erde.
Mia terra, la luli caine mia dom, vivo donas mi, cielon pluvon en pacini, ci momente sur la terra, et tagas ieri cor sezon. Poder lairar chi al mili bludas en super. Mia terra, giardeno bella de mister, eterna armonia. Nutras min kai vin nutras min, pro iom da terra, pro stulta landlima fer, poter lairar, chi al mili fludas et super.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auf MD Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und wir sind ja in der zweiten Monatssendung, in unserer sogenannten Themensendung. Unser Thema ist ja heute Esperanto-Weltorganisation, abgekürzt UEA. Und ich bin dran mit der nächsten Frage. Werner, gibt es neben der UEA ähnliche Organisationen in der Welt? Erstens und zweitens, gibt es oder auch Gruppen oder Länder oder Gruppen aus Ländern, die nicht organisiert sind in der UEA, oder wie ist das allgemein so?
In der aktuellen Situation nicht. Aber es gab verschiedene Bestrebungen nach dem Ersten Weltkrieg, verschiedene Gruppen. Man muss sich vorstellen, Esperanto war während und vor dem Ersten Weltkrieg ein vollkommen neues Phänomen. Absolut neu, man hatte keine Erfahrung, es gab keine Beispiele, nichts. Und der Esperanto-Weltbund oder die ersten Gedanken zur Gründung des Esperanto-Weltbundes fanden schon vor dem Ersten Weltkrieg statt. Deswegen feiern wir jetzt in diesem Jahr 100 Jahre, also 1908. Es gab dann später der Politisierung der internationalen Esperanto-Bewegung, die hat ja nichts weiter getan, als das ganz normale Leben zu reflektieren. Da hat sich also sehr schnell die Arbeiterbewegung abgespalten, sozialdemokratisch orientiert. Aber dann spaltete sich nach dem Ersten Weltkrieg von der sozialdemokratischen Esperanto-Bewegung auch die kommunistische Esperanto-Bewegung ab. Und was wir hier in Deutschland kaum wissen, auch noch eine anarchistische Arbeiterbewegung. Das waren also keine Chaoten, sondern sie haben eine sehr basisdemokratische Linie vertreten, die Anarchisten. Die wollten also keinen kommunistischen Obrigkeitsstaat, wie denn unter Stalin das dann praktiziert wurde. So, da zerfiel das also schon in diese große Arbeiterbewegung, die sich dann auch wieder aufspaltete. Dann gab es eine, die Anarchisten waren hauptsächlich vertreten in der anationalen Esperanto-Bewegung, die es heute noch gibt, die SAT, Sena Sieca Esperanto Movado Tutmonda, die sehr vernünftig heute sind. Und dann gab es auch den Versuch, einen parallelen Weltbund zu schaffen, weil die UIA saß in Genf fest, als Insel im Zweiten Weltkrieg, Nazi-Zeit, Stalin-Zeit, da waren sie recht isoliert. Da wollte man also einen anderen Weltbund organisieren und der war dann in London. Und das waren zum Teil auch die gleichen Leute, die in der UIA führend waren. Also das war eine sehr komplizierte Situation, hat sich nicht bewährt. Und seit dieser Zeit ist man sich einig, dass man nicht mehr sich aufteilt, wer sich politisch Esperanto-mäßig orientieren will oder religiös oder wie auch immer oder andersfachlich, der macht das unterhalb dieser Ebene. Das gibt es natürlich. Es gibt alle möglichen Fachorganisationen im Esperanto, bis hin zu den Buddhisten und religiöse Dinge und Christen und inzwischen auch Islam-Esperanto-Freunde. Darauf haben wir lange gewartet. Naja, das ist alles unterhalb dieser Ebene. Man ist sich einig, genau wie man sich einig ist in der großen Welt und sagt, wir brauchen nur eine UNO. Es hat doch keinen Sinn, wenn wir zwei, drei UNOs haben. Es gab dann während des sozialistischen Zeitalters, sage ich mal, nach dem Zweiten Weltkrieg, eine sehr starke Gruppierung der sozialistischen Esperanto-Verbände der 15 sozialistischen Länder. Die haben zusammengehalten wie Pech und Schwefel, haben aber niemals den Weltbund in Frage gestellt, sondern haben dort konstruktiv weitergearbeitet. Also Werner, auf die Frage, derzeit gibt es so etwas
nicht. Ja, gut. Werner, der Weltbund hat ja nun auch viele individuelle, also einzelne Mitglieder. Wenn der nun Informationen für die hat, wie macht er das im Allgemeinen? Nicht so ganz spezielle Sachen, sondern das, was alle interessiert.
Ja, das ist das Wichtigste eigentlich. Dann ist ja die Frage, wenn ich in den Esperanto-Weltbund als individuelles Mitglied eintrete, was passiert da mit mir? Da ist das Wichtigste, es gibt eine monatliche, wunderbar aktuelle Zeitschrift, die nennt sich Esperanto Revue. Die bekomme ich also per Post zugeschickt in Papierformat für Internetbesitzer oder Zugang. Da gibt es auch eine elektronische Sache, die muss man mit einem Code dann öffnen und durchlesen. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, einmal im Jahr gibt es das sogenannte Jahresbuch, Jahrlibro, du erwähntest es schon. Dieses Jahrlibro ist ein kompaktes Werk über, ja, wie ein Riesentelefonbuch, ist aber eigentlich klein. Und da erfahre ich, wo sitzt welcher Landesverband in der Welt, die 100, die Mitglied sind. Wo sitzt welche Fachorganisation? Wo sitzen die Esperanto-Mathematiker? Wo sitzen die Esperanto-Jugendlichen? Wo ist das und so weiter? Wo ist das Centra Officie? Wo ist das Hauptbüro? Alle diese Informationen stehen in diesem Jahrbuch. Und außerdem werden alle Delegitoi aufgeführt, also alle, die eine herausgehobene Funktion individueller Mitglieder haben, über die wir schon sprachen, die Delegitoi, die werden dort auch namentlich, adressenmäßig und verbindungsmäßig aufgeführt. Die müssen sich natürlich das gefallen lassen, dass sie öfter mal angefragt werden. Und das ist also das Jahrbuch, das ist ganz wichtig. Und manche können ohne das gar nicht verreisen und auch gar nicht leben, weil das ein so wichtiges Instrument ist. Und wenn man das mal weggibt und nicht wiederkriegt, ist es eine reine Katastrophe für jeden
Betreffenden. Das kann das nur bestätigen. Ich war ja auch mal direktes Mitglied, einzelnes Mitglied, bin aber wieder ausgetreten und hatte auch zwei Jahrbücher und muss auch sagen, ich war überrascht und sehr, sehr überrascht, was in dem Jahrbuch wirklich alles zu finden ist. Auch historische Fakten. Zum Beispiel sind auch alle Weltkongresse, und das ist ja schon eine ganze Reihe aufgeführt, ne? In welchem Jahr, wo, welcher Kongress war, das ist schon wirklich sehr schön. Aber wir haben, glaube ich, schon wieder eine ganze Zeit geredet, René, was? Wie ist es denn mit einer Zwischenmusik? Wir sind jetzt bei 30 Minuten Sendezeit.
Bei einer halben Stunde kann man schon wieder musizieren. Es kommt von Kaito der Titel Anfero Vanello. Oh, das ist natürlich, ne?
foriro della vanero, o plena scena sulla cia. E comincia sulla paesaggio, per volarma a posto, sette nove mi esticia, chiam su di te con turicia. Longa e vittoria la aer, via nord a capo, la auser, tutte piloi da companoi, e idoi cae veteranoi, invada sulla cantaro, quattra vinti e la polde.
Hörerinnen und Hörer, auf MG-Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto-Welle.
Wir haben noch gar nicht gesagt, wo wir zu erreichen sind, ne?
Ja, Internet. Wenn also uns einer anfragen möchte, René, was muss er tun?
Da muss er seinen Computer anschalten und im Programm dann im Browser www.esperanto-md.de aufrufen. Jetzt findet er was von uns.
Oder noch kürzer, www.esperanto.de.
Ja, das ist der,
das ist der Deutsche Esperanto-Bund.
Ja.
Und Werner, und telefonisch?
Telefonisch kann man einfach in der Suchmaschine oder im Telefonsuchprogramm Esperanto aufgeben. Esperanto Neubrandenburg.
Esperanto Neubrandenburg.
Ja, und wir haben aber auch noch einen Neubrandenburger Stadtsender im Kabelnetz. Und zwar den Sender Tele-M, Tele Neubrandenburg. Der hat auf seinen Teletext-Seiten unter der 400 die Vereine Neubrandenburgs aufgelistet, die sich bei ihm gemeldet haben. Und da sind wir auch zu finden auf der Teletext-Seite 466, wenn man unsere Namen, unsere Telefonnummern und unser Programm dort lesen will, Kurzprogramm. Das muss ich überhaupt wieder jetzt mal wieder ergänzen, denn es ist im Juni abgelaufen.
Ja, die Termine laufen ja ständig weiter. Gut, Werner, kannst du ja gleich merken.
Ja.
Denn unsere Hörer werden das ja prüfen, ob du das denn ja abgemacht hast.
Also zurück zu unserem Thema. Esperanto Weltbund, abgekürzt UEA. Werner, die eine der wichtigsten Formen der Mitgliederzusammenkünfte sind ja die sogenannten Weltkongresse. Das sind eigentlich Festivals in Esperanto und wo sich international Freunde und Esperanto-Freunde treffen.
Das ist das Tollste.
Ja.
Und das ist ja auch etwas Erbauliches für die Esperanto-Seele, denn wir sind ja es leider gewohnt, immer in kleinen Gruppen oder ganz alleine Esperanto vertreten zu müssen. Aber so ein Weltkongress, der einmal im Jahr für eine gute Woche stattfindet, der hat dann noch Vor- und Nachveranstaltungen, aber der echte Weltkongress ist nur 7 Tage. Das ist natürlich etwas ganz Tolles. Und das ist die Aufgabe des Esperanto-Weltbundes, diese Kongresse inhaltlich vorzubereiten, denn wie du sagst, das ist ein Festival der Esperanto-Kultur, da gehört also vom Theater und Esperanto-Operetten bis hin zu wissenschaftlichen Kolloquien, bis anderen, es gibt immer eine Veranstaltung mit den in dem jeweiligen Land ansässigen Diplomaten, das diplomatische Korps wird zu einem Nepo-Seminar zusammengefasst, das ein japanischer Diplomat, der das mal ins Leben rief. Und die kommen dann zusammen auch zu einer Konferenz, da haben aber keine anderen den Zutritt. Also es ist sehr, sehr viel los auf einem Kongress. Man weiß, also es ist ein Weltkongress, dass etwa 200 bis 300 Unterveranstaltungen dort stattfinden. Also es ist nicht nur, dass man da nun rumwirbelt wie in einem Bienenhaufen, sondern der Kongress besteht aus parallel laufenden Veranstaltungen und der arme Teilnehmer, der mit so viel Freude und mit so viel Hoffnung und Erwartung dorthin fährt, muss sehr diszipliniert gucken, welche Veranstaltungen interessieren mich, wo kann ich hin, denn man kann sich hier nicht zerreißen. Also das ist der Weltkongress.
Ja, dazu habe ich mal eine kurze Zwischenbemerkung. Ich habe nämlich vorgestern in unserer Zeitschrift gelesen, Esperanto Aktuell, ein Interview mit Christian Davelay oder Davelay, wie heißt er?
Ja, das ist ein Franco-Schweizer.
Ja, der in Deutschland die Kongresse immer, für unsere Kongresse organisiert. Der hat nämlich gesagt, also mein Wunsch ist, ich dürfte im Jahr 2015 im Hotel Esperanto in Fulda den Weltkongress organisieren.
Das habe ich auch gelesen.
Ja,
ja.
Das
fand ja. ich auch komisch.
Das ist ein Wunsch. In Fulda gibt es nämlich ein Riesenhotel, ein Riesenhotel mit dem Namen Esperanto.
Ja, das ist also schon eine konkrete und sehr messbare Aufgabe, die der Weltbund sich gestellt hat, jährlich dieses Festival, diesen Kongress zu organisieren und durchzuführen. Aber es gibt sicher noch weitere Aufgaben weltweit.
Ja, ich wollte noch zum Kongress zur Abrundung sagen, dort kommen etwa 2.000 bis 6.000 Freunde zusammen. Das hängt ab, in welchem Land das stattfindet. Das ist ja auch eine Frage der Finanzierung. So einfach ist das alles nicht.
Du warst ja schon bei mehreren.
Nicht? Ich war schon bei mehreren. Man sagt, ein Esperanto-Freund eines Dorfes, einer Provinzstadt, soll wenigstens einmal im Leben an einem Weltkongress teilgenommen haben. Ja, das ist auch wichtig, dass man das überhaupt mal erlebt hat. Ja, das zum anderen, wird der Weltkongress in jedem Jahr an eine andere Stadt, ein anderes Land vergeben. Das wird also ganz sorgfältig ausgewählt, immer schon einige Jahre im Voraus, denn so ein Weltkongress organisiert sich nicht in 4 Wochen, sondern das dauert sehr, es ist sehr aufwendig. Im nächsten Jahr ist es in Bialystok, in Nordostpolen, in der Geburtsstadt des Esperanto und auch der Geburtsstadt des Initiators des Esperanto, Dr. Samenhof.
Ja, das
und dann also 2009 und die Polen sind schon ganz aufgeregt und das hat schon sehr viele Wellen geschlagen. Aber da werden wir, denke ich, noch in unseren kommenden Sendereien was zu sagen. Werner, du fragtest aber oder wolltest fragen?
Ja, nach weiteren weltweiten konkreten Aufgaben, die der Weltbund zusammen mit den Esperanto-Freunden noch durchführt oder organisiert oder verantwortlich ist.
Wir haben jetzt über die inneren Zusammenhänge gesprochen, dass nach innen muss das natürlich laufen, sonst hast du ja keine Mitglieder, wenn die nicht glücklich sind. Der Esperanto-Weltbund hat natürlich auch die Aufgabe, nach außen hin auszustrahlen. Er ist also verantwortlich für die Zusammenarbeit mit der UNO, mit der UNESCO. Dort haben wir Büros in den jeweiligen Sitzen, wie in New York und so. Das ist also die eine Frage. Die andere Frage nannte ich nebenbei bei den Weltkongressen die Zusammenarbeit mit Diplomaten, dass man den Diplomaten nach vorführt, wie Esperanto funktioniert. Und da gibt es immer wieder die überraschende Kenntnis und sehr hartgesottene Leute, die Diplomaten. Die kennen ja nur was, lassen sich auch nicht X von U machen. Und die sind immer wieder überrascht, wenn sie einen Weltkongress besuchen, sie grüßen ja dann auch im Namen ihrer jeweiligen Staaten während der Begrüßungszeremonie und sind immer überrascht, das funktioniert ja. Menschen aus 200 Ländern kommen da zusammen, ein paar tausend und die sprechen sofort und das läuft wunderbar. Wie gesagt, erfahrene Diplomaten, die dann immer wieder staunen, dass es eben auch auf andere Weise geht, als auch über die normale englische Sprache. Ja, aber nochmal zurück zum Esperanto, was da alles so macht, der Esperanto-Weltbund. Die Information nach außen. Er hat natürlich sehr umfangreiche Seiten im Weltnetz, im Internet, wo man einmal den Esperanto-Weltbund vorschlägt und dann hat er sich, das ist doch logisch, die Aufgabe gestellt, sehr viele verschiedene Internetseiten anzubieten über die über den Unterricht. Und da haben wir die dollsten, tollsten Sachen.
Lernu, das steht da.
Ja, lernu.net kann man mal nachlesen.
Ist in mehreren Sprachen, Deutsch ist auch dabei, glaube ich.
Dann www.aktuale.info, da gibt es also alle möglichen neuen Informationen. Dann gibt es computeco.net. Ich will nicht weiter.
Aber Computerbegriffe gesammelt.
Ganz genau. Dann gibt es das Projekt Wikipedia, dann Lingvo Helpilo. Da gibt es ein Phänomen in England, die unsere britischen Freunde wissen, also der britische Staat hat bereitet sich vor auf Chinesisch. Also auf Sprachen der Zukunft, die eben ein bisschen, oder will man jetzt schon eine Elite heranbilden. Und aber nun lässt sich Chinesisch nicht so einfach mit Englisch kombinieren. Und deswegen hat man da eine Sprache zwischengeschaltet, und zwar Esperanto. Und deswegen, das darf sich aber nicht Esperanto nennen in Britannien, sondern nennt sich dann Helpilo oder Lanchilo. Und da lernen erst die Kinder das Esperanto. Und aus dem Esperanto dann das Chinesisch. Aber das ist jetzt mal nur eine Kleinigkeit. Ja, das ist also das Wichtigste, dass man neue Menschen gewinnt, erstmal interessiert für Esperanto, dass man sie gewinnt, diese Sprache zu erlernen. Und wenn wir dann ganz toll sind, dann wird auch der eine und der andere sich in die Bewegung hineinbegeben und in der Esperanto-Bewegung tätig werden. Für sich selber und vielleicht auch irgendwann mal für andere.
Wir hatten gerade die Wikipedia ein bisschen kurz erwähnt. Die hat vor ein paar Tagen die 100.000 Artikel überschritten.
Aha. Ja, das ist interessant. Es gibt 7.000 Sprachen in der Welt. Eine davon ist Esperanto. Da wird noch diskutiert, ist...
Die 20 wichtigsten, was die Größe der Wikipedia angeht.
Ja. Und da gehört eben Esperanto mit dazu, zu den 20 großen Sprachen dieses Lexikons, kann man sagen, ein Riesenlexikon, das sich selber organisiert und selber aufbaut und kontrolliert und korrigiert. Ja, wir wollen auch zum Esperanto-Weltkund. Der strahlt also aus mit Informationen in allen möglichen Ebenen. Das geht dann an Universitäten, an Hochschulen. Sie arbeiten zusammen mit anderen Organisationen weltweit. Es gibt alle möglichen Konferenzen. Wir hatten ja, habe ich zufällig jetzt hier beim Blättern gesehen, die Vereinten Nationen haben in Genf vor einigen Tagen eine Information, oder wie soll ich sagen, eine Konferenz durchgeführt. Und die ging in Englisch, in Französisch und Esperanto. Und da haben eben alle möglichen Vertreter aus den nichtstaatlichen Organisationen gesprochen. Denn es gibt ein Unwohlsein. Einerseits hat die englische Sprache natürlich ihren Siegeszug ja fast vollendet. Einerseits, und alle Menschen sprechen jetzt dieses Englisch, und das ist eine internationale Sprache geworden. Und andererseits gibt es auch ein Unwohlsein. Es gibt auch die Gegen- oder die Befürchtungen, dass man sagt, das Englisch macht uns ja die Kultur kaputt, unsere eigene Sprache kaputt. Aber das ist jetzt ja nicht zum Esperanto-Weltbund gehörig. Aber ich will nur andeuten damit, Werner und liebe Hörerinnen und Hörer, wie kompliziert es ist, so eine internationale Bewegung am Leben und Laufen zu halten.
So, und jetzt machen wir eine musikalische Pause. Wir sind nämlich bei fast einer Dreiviertelstunde mit dem wunderschönen Titel von Flavio Fonseca, Babel Turo. Der passt ja wunderbar zum Thema, nämlich der Turm von Babel.
Por que sumir pela sua cor cai para o elmi. pela cureza, que inimigo compreenda, esse atropelo para o dolor, dar lá por tudo que pena, plene, te esmento e detalhe nas venenas.
Aus MB Radio Treff 88,0, liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto Welle. Hier ist die Esperanto Welle und Esperanto. Wir sind bei unserer monatlichen Themensendung und das heutige Thema ist UEA, Esperanto Weltbund. Wir haben schon viel darüber berichtet. Eine meiner letzten Fragen, Werner, gibt es da auch Bibliotheken und Bücher, die da herausgegeben werden? Denn in Esperanto erscheint ja relativ viel auf der ganzen Welt. Steckt die UEA da auch irgendwie mit drin?
Es ist eines der wichtigsten Elemente der Sprache eigentlich, denn Esperanto ist im Gegensatz zu den sogenannten natürlich gewachsenen Sprachen eine Sprache, die zuerst die Schrift hatte, zuerst Bücher hatte, zuerst Zeitschriften hatte und danach ist erst das Esperanto-Volk geboren worden und angewendet worden. Hat es dann angewendet, was wir Sprache nennen. Und selbstverständlich ist das immer noch die Basis des Esperantos als Phänomen, das Material. Und der Esperanto-Weltbund fasst zum Beispiel alle nationalen und internationalen Bibliotheken zusammen. Es gibt also eine Reihe von Staaten, die also von Staatswegen her oder von anderen Institutionen des staatlichen Lebens, des öffentlichen Lebens, Esperanto-Bibliotheken unterstützt. Das gibt es also in London und in Wien, da haben sie den ganzen Palast in Wien, da gibt es in Budapest, in Warschau, in anderen Staaten, auch in China selbstverständlich, in Japan. Die Japaner sind ganz stark im Esperanto. Da koordiniert also ein Gremium des Esperanto-Weltbundes, wo gibt es öffentliche Bibliotheken und was ist in diesen Bibliotheken enthalten. Dass man also weiß, ich kann dort eventuell ausleihen oder hinfahren oder wie auch immer, wie wichtig mir das ist. Und da kann ich mich also informieren, wo gibt es öffentlich zugängliche Bibliotheken. Kurioserweise gibt es auch das in Berlin. Da hat also die Bundesregierung festgelegt, dass es auch Esperanto-Materialien gibt, die zugänglich sind in einem Bundesarchiv. Und schon sind wir beim nächsten. Einiges muss man auch archivieren. Es ist also nicht nur Bibliotheken sind ja mit Leben erfüllte Bücher, die man hin und her sortiert und ausleiht oder liest oder wie auch immer. Aber man muss auch gewisse Dinge archivieren, damit sie also zugänglich sind. Da kann man also nicht irgendwas abheften und dann ist es weg und verstaubt irgendwo, sondern ein Archiv. Das Wichtige am Archiv ist ja, dass ich Zugriff haben kann. Ich muss also wissen, was ist da drin.
Ja. Wo finde ich was? Ja.
Wo finde ich was? Und auch das wird aufbereitet im Esperanto, da sorgen die auch für. Es gibt also in der Schweiz so ein Zentrum für Dokumentation und Archivwesen, nur für Esperanto-Materialien. Und und das muss ja koordiniert werden. Und das ist eben das Schwierige. Und wie ich schon vielleicht zu oft gesagt habe, wir sind ja nur eine kleine, mit ein paar Millionen Menschen untersetzte Bewegung weltweit und die muss sehr sparsam sein mit ihren Kräften, um sich nicht zu verzetteln.
Ja, ich habe mal eine Information, die so ein bisschen da reinpasst in dem Bereich Archivierung und Bücher und Unterlagen. Ich glaube, vor 2 Jahren oder 3 Jahren hat in Österreich die große Nationalbibliothek begonnen, auch den Esperanto-Teil so aufzubereiten, dass man ihn ins Internet stellen kann. Das ist ja auch schon eine ganz große Sache.
Ja, Frage. Natürlich, das ist ganz wichtig, dass ich also gar nicht mehr an die Bibliothek rangehen muss direkt, sondern dass ich aufgrund eines der technischen Voraussetzungen die Bücher lesen kann im Internet.
Ja, und eine andere Information, die UEA, der Weltbund, gibt ja eine Zeitschrift heraus, hat es schon erwähnt, Revuo Esperanto, und in jeder Zeitschrift, die erscheint monatlich, sind so zwischen 10 und 40 Titelangaben über neu erschienene oder wiederaufgelegte Bücher und CDs.
Ja, ich will da nur mal ein Nachbarland nennen, das ist Russland. In Königsberg, das gehört ja zu Russland, gibt es eine sehr aktive Gruppe inzwischen, die die gesamte Übersetzungen der russischen Literatur verlegt. Es gibt also dort eine Gruppe, die sind auch international organisiert, denn eine Literatur zu übersetzen ist nicht so einfach, das muss auch gegengelesen werden und geprüft werden. Gut, jedenfalls wird die gesamte Literatur, die gesamte russische Literatur in Esperanto herausgegeben. Alle ihre Klassiker und alles, was dazugehört. Und das passiert auch mit China. Die machen das auf ihre Weise, die Japaner, die Vietnamesen und so weiter, auch den Inder. Inder ist natürlich ein multikultureller Staat mit vielen Sprachen, was wir immer oft gar nicht so wahrnehmen. Und ein Problemkontinent ist nach wie vor für Esperanto Afrika, aber es gibt auch in Afrika interessante Bestrebungen, das Esperanto dort festzusetzen. Aber die Afrikaner sind immer noch verstrickt in ihren persönlichen, also wie soll ich sagen, in ihren Basisproblemen. Da gibt es Hunger, da gibt es Kriege und Diktaturen. Und das ist alles schädlich für das Esperanto. Aber ich wollte noch eine Sache sagen für das Esperanto, was der Weltbund organisiert. Unter anderem gibt es Rednerkultur. Es ist also, wie die alten Griechen das in der Antike gemacht haben, gibt es bei uns auch eine Kultur, der, wie man vernünftig reden soll, wie man Ansprachen halten soll, wo keiner einschläft, sondern die Menschen begeistert. Die nennt sich Oratora Concurso. Und da wird auch jetzt in Rotterdam wieder sein in diesem Jahr. Und da werden eben besonders junge Leute, die Alten reden sowieso so gerne, da werden junge Leute, sagen wir mal, aufgefordert, sich an diesem Wettbewerb, Rednerwettbewerbe zu beteiligen. Wie trete ich auf in Esperanto, wie kann ich begeistern? Und da gibt es also verschiedene Themen, die dort vorgegeben sind, und zu diesen Themen sprechen dann diese Redner. Das gibt es übrigens in Deutsch auch. Das wurden ja erstmal gerade ausgezeichnet von unserem Bundespräsidenten. Und natürlich gibt es das auch im Esperanto schon seit Anfang an. Jetzt gibt es wieder die Regieanweisung.
Letzte Musik.
Ah ja, wir sind ja auch bei 53, fast 54. Jetzt kommt wer von der Gruppe La Merva, der Titel Flava Blancul. Gelber Weißer.
Flava blancul, en la cabeças do flor. Se a miséria é miséria lá, minha chata já de ano, já me mira se a mim, minha chata su sonano, já me nessa sali. Ya ti a mi salud en mi ser alante. Tu flava tia hoti, tu hidra tia como, tu destes destes destes, tu
Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, Sie hören die Esperanto-Welle auf NW Radio 88,0 und wir kommen jetzt zum Ende unserer Sendung. Ich habe einfach nochmal eine ganz kurze Bemerkung. Wir haben gerade so viel vom Weltkongress gesprochen, aber stellen Sie sich vor, ein Weltkongress vielleicht mit 1500 oder 2000 Teilnehmern. Wir brauchen auf dem gesamten Kongress keine Dolmetscher. Ganz egal, wo die Leute herkommen, die sprechen Esperanto, denn jemand, der nicht Esperanto spricht, kommt gar nicht erst zum Kongress. Und wenn ein Dolmetscher nötig ist, dann für bestimmte hohe Gäste oder Ehrengäste, die dann meinetwegen die großen Eröffnungsreden und so weiter verstehen sollen, dann bekommen die einen Dolmetscher zur Seite. Ansonsten, das ist ja das Schöne, wir brauchen keinen Dolmetscher. Wir sprechen alle eine Sprache, eine gemeinsame, die heißt auch Wie heißt sie? Lingua Internacia, diesen Namen benutzt zwar niemand, aber das ist eigentlich der Geburtsname, aber der Taufname ist nachher ganz anders
gewesen. Ja, das Esperanto Volk hat sich einen feuchten Kehricht gekümmert, ob der Samenhof das so oder so nannte, aber die beiden Titel im offiziellen Dokumenten steht immer Lingua Internacia. Ja,
während Esperanto eigentlich nur deshalb gekommen ist, weil der Autor des ersten Büchleins ein Pseudonym benutzt hat, nämlich Dr. Esperanto, auf Deutsch Dr. Hoffnungsvoll. Ja, ja. Na, liebe Hörer und Hörer, wir sind eigentlich am Ende unserer Sendung und ich mache jetzt mal die Absage. Wir wiederholen diese Sendung am 20.07.2008 um 17 Uhr und wir planen dann die nächste Sendung Esperanto-Welle am 4. August um 18 Uhr. Und jetzt unser Jingle, die Esperanto-Hymne. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 17.07. war Werner Levin.
En la mondon venet nova senso, tra la mondo iras forta voco, per flugiloi del facila vento, nun de loco flugu gi al loco, ne al glavo sangon sui fanta, gi la homan tiras familion, alla monte eterne militanta, gi promessa sanctam harmonion.